In der Region ist, hat man natürlich schnell versucht, das alles zuzudecken und zu harmonisieren. Und dieses typische 1950er Jahre Heimatliebe, Kaiser, Franz, Sissi, auf dieses Flair zurückzukommen. Es wurde immer diese Operettenseligkeit in Ausklammerung und der Ausblendung der jüdischen Verdienste dazu wieder propagiert.
Schattenort statt Kaiserkitsch. Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zu den Milchdemonstrationen gegen Jüdinnen und Juden nach 1945. Bad Ischl war vielfach Schauplatz von Geschichte, mit vielen braunen Flecken. Pünktlich zum Kulturhauptstadtjahr im Salzkammergut werden diese nun beleuchtet.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Woschner behandeln wir in diesem Podcast Orte mit dunkler Geschichte in und um Salzburg. Und genau um dieses um Salzburg geht es in dieser Folge, nämlich um das Salzkammergut. Genauer gesagt werden wir die Landesgrenzen verlassen in Richtung Oberösterreich und uns die Geschichte der Kaiser- und diesjährigen europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl genauer ansehen. Dafür fahre ich an einem zunächst sonnigen Maitag von der Stadt Salzburg nach Bad Ischl. Ich lasse den Schober sowie auch den Schafberg hinter mir, fahre vorbei am Fuschelsee, den fast noch türkisblaueren Wolfgangsee, durchquere Abersee, Strobel und lande bald in Bad Ischl. Dunkle Wolken ziehen auf an diesem eigentlich heißen Frühsommertag, als ich bei der Kaiservilla ankomme. Ich war lange nicht mehr dort, in 5 Minuten startet eine Führung. Ich entschließe mich dann spontan Dankeschön. Teilzunehmen. 45 Minuten soll sie dauern, am Ende werden es aber mehr. Der Guide verrät, dass er gerne überzieht. Er berichtet vom Kaiser als leidenschaftlichen Jäger, von der sportlichen Sissi, dem kriegerisch erfolgreichen Radetzky. So weit, so bekannt also. Im Souvenirshop gibt es Servietten bedruckt mit dem Kaiserpaar, eine Sissi-Puppe und auch Schneekugeln. Aber im Arbeitszimmer stoßen wir auch auf die Kopie eines Manifests, das Kaiser Franz Josef am 28. Juli 1914 in Bad Ischl unterschrieben hat. Es war die Reaktion auf die Ermordung seines Neffen und Thronfolgers Franz Ferdinand. In An meine Völker erklärt der Kaiser den Krieg an Serbien. Er beschreibt darin seinen sehnlichsten Wunsch, die Jahre, die ihm durch Gottes Gnade noch beschieden seien, Werken des Friedens zu weihen und seine Völker vor den schweren Opfern und Lasten des Krieges zu bewahren. Doch, wie er schreibt, es ward anders beschlossen. Dies ist der erste Mythos, dem wir in dieser Folge begegnen, nämlich der Kaiser, der gegen seinen Willen zum Krieg gezwungen wurde. Wie die Forschung heute weiß, stimmt das nicht so ganz. Österreich-Ungarn hatte mit seinem harten Kurs gegen Serbien und der Annexion von Bosnien und Herzegowina bereits im Jahr 1908 zu den Spannungen zwischen den Reichen beigetragen. Eben das Ultimatum an Serbien, Russland im Nacken, die Kriegserklärung führte dann letztlich zum Beginn des Ersten Weltkriegs, der 4 Jahre und 3,5 Monate dauern sollte. Etwa 17 Millionen Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Es war zugleich das Ende der Habsburger Monarchie. Kulturhauptstadt ist im Jahr 2024 mit dem Salzkammergut ja erstmals eine gesamte Region mit 23 Gemeinden. In diesem Kontext erscheinen natürlich auch viele Publikationen. Da ist zum einen das neue Buch vom Journalisten Thomas Neuhold, Salzkammergut – Orte der Erinnerung, erschienen im Anton Pustet Verlag. Wir werden ihn später im Podcast noch hören. Und ein neuer Reiseführer aus dem Czernin Verlag von Christian Strasser, Gerald Lehner und Susanne Rollinek. Diese 2 Bücher haben einiges gemeinsam und trotzdem sind sie nicht redundant, sondern eigentlich eine gute Ergänzung zueinander. Sie sind ganz neu erschienen Anfang Mai. Beide beinhalten Karten, damit man die Geschichten auch geografisch verorten kann. Und beide nehmen diese Kaiservilla in Bad Ischl zum Ausgangspunkt ihres Erzählens. Ich spreche zunächst mit der Salzburger Historikerin Susanne Rollinek. Sie schildert, warum sie sich für diesen Ausgangspunkt entschieden haben.
Für uns war relativ klar, also für meine beiden Mitautoren und mich war relativ schnell klar, dass wir von Ischl ausgehen, weil das einfach der zentrale Ort ist. Auch im Sinne der Erinnerungskultur, einerseits diese Kaiser- und Sissi-Verehrung, andererseits aber gleichzeitig diese starke Widerständigkeit in der Region und die sich halt gerade in Bad Ischl dann sehr manifestiert eigentlich an bestimmten Orten. Und wenn man dann diese Orte auch wirklich zugänglich macht mit ihrer Geschichte, dass das wirklich sehr, sehr spannend ist als Ausgangspunkt eben für einen Reiseführer.
Wie kommt Ihnen vor, dass in Bad Ischl mit dieser vielfältigen oder auch widersprüchlichen Geschichte umgegangen wird mittlerweile?
Es ist eben widersprüchlich und vielfältig. Es gibt alles, also alle Variationen eben von dieser sehr unkritischen Kaiserverehrung und eben diesem Sissi-Flair, das auch sehr, ich meine, es ist natürlich auch eine Cash-Cow, muss man ganz offen sagen, rein touristisch gesehen, wird gut vermarktet. Und gleichzeitig hat er immer sehr lange sozialdemokratische Tradition dort gegeben und auch eine etwas kürzere kommunistische Tradition und auch diese Widerständigkeit immer und diese Vielfältigkeit an eben nicht monarchistischen Traditionen, die sich dort niedergeschlagen haben und gleichzeitig auch in dieser, ich sage mal, in diesem monarchistischen Milieu gleichzeitig auch eine Weltoffenheit von anderen Gruppen, die dort eben zum Beispiel auf Sommerfrische gekommen sind oder eben auch in der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung einfach sehr international auch durchaus orientiert waren. Bad Ischl war ja schon vor 1938 ganz stark auch nationalsozialistisch dominiert, also illegaler Nationalsozialismus nach dem Verbot. Das war sehr, sehr stark auch in dieser Zeit, gleichzeitig schon eben durch das Verbot der Sozialdemokratischen Partei und Kommunistischen Partei vor 1938 auch gleich eine Widerstandsbewegung in dieser Richtung. Also ich sage immer, der Anschluss, der offizielle Anschluss wurde natürlich in dieser, also in vielen Regionen in Österreich, aber vor allem auch in dieser Region, wurde ja schon vor dem offiziellen Anschluss, haben NS-Funktionäre und Funktionärinnen einfach die Region übernommen. Und dann war es halt wirklich so, auch gerade in Bezug auf die Arisierungen, dass es da ganz wilde Arisierungen gegeben hat, ganz brutale, die nicht geordnet abliefen, sondern wirklich, da haben sie örtliche Funktionäre und Funktionärinnen einfach bereichert, haben eben bedroht. Es sind sofort oppositionelle oder eben nicht erwünschte Personen, so wie Jüdinnen und Juden, verhaftet worden und auch eben politisch Oppositionelle sofort verhaftet worden. Also die Zäsur war schon sehr, sehr stark dann.
Unweit des Stadtzentrums in Bad Ischl in der Kaltenbachau befindet sich das Kaiserjagdstandbild. Es ist eine Statue des Kaisers in Jagdmontur, zu seinen Füßen ein erlegtes Wildtier. Und dieses gesamte Bildnis thront auf einem Stein am Waldesrand. Dort, also direkt beim väterlichen, reaktionären Kaiser, haben sich während der Zeit des Nationalsozialismus die Widerständigen getroffen.
Für mich war das auch wirklich was Neues. Also wie ich mich mit der Geschichte der Region beschäftigt habe, ist mir dann in den Interviews von den Widerstandskämpferinnen und Kämpfern aufgefallen, dass immer wieder dieses Kaiserjagdstandbild erwähnt worden ist in der Kaltenbachau als Treffpunkt, als konspirativer Treffpunkt. Und das war wirklich interessant. Ich habe dann recherchiert, das Denkmal gibt es seit 1908, ist dort anlässlich des Geburtstags eben von Kaiser Franz Josef aufgestellt worden und wurde dann während der NS-Zeit wirklich zu einem Haupttreffpunkt der Widerstandsgruppen, also der Angehörigen der Widerstandsgruppen. Und ist auch eigentlich ganz gut versteckt. Also es ist ja im Kaltenbachau, also im Augebiet, auch im Waldgebiet gelegen, waren auch gute Verstecke im Umkreis, also dass man nicht sofort gesehen worden ist, wenn man sich getroffen hat und das alles ein bisschen konspirativ eben abwickeln hat können. Die Widerstandsgruppe in Ischl hat vor allem bestanden eben aus Kommunistinnen und Kommunisten, aber auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Führend waren wirklich Frauen, also die haben eben dieses ganze Netzwerk getragen, ohne die wäre es nicht gegangen. Die Männer waren ja eher die Deserteure, also die entweder verhaftet worden sind aufgrund von Widerstandsaktionen schon vorher, aus dem KZ zum Beispiel geflüchtet sind, Nebenlager Hallein von Dachau, oder eben dann desertiert sind von der Wehrmacht und sich verstecken haben müssen. Und Frauen haben dann wirklich einfach genau dieses Netzwerk getragen. Also die haben die Deserteure versteckt, die haben Informationen übermittelt, die haben sogar Sprengstoff besorgt, also um sich im Notfall verteidigen zu können. Das ist eh nie dazu gekommen dann. Gegen die Gestapo und die SS haben auch die, vor allem die Versteckten versorgt mit Lebensmitteln, mit Medikamenten. Und also die Ziele waren vor allem, den Krieg zu verkürzen, die NS-Gewaltherrschaft zu verkürzen und natürlich auch die Bevölkerung zu informieren, was passiert da wirklich. Und sozusagen so oppositionelle Einstellungen zu fördern in der Bevölkerung. Das war eigentlich ganz wichtig. Und das waren die Hauptziele dieser Widerstandsbewegung, die ja wirklich dann von der Größe her einzigartig war in Österreich und wo ungefähr 500 bis 600 Personen daran beteiligt waren, sagt man, gegen Kriegsende. Also das ist so eine grobe Schätzung, weil das kann man dann eigentlich gar nicht mehr wirklich genau sagen. Aber es war wirklich waren sehr große Widerstandsbewegungen, die untereinander auch agiert haben.
Für eine dieser Frauen im Widerstand gab es nun eine späte Ehrung, und zwar für Theresia Pesendorfer, auch Resi Pesendorfer genannt. Nach ihr ist nun der Platz direkt im Kurpark in Bad Ischl benannt. Doch die Judenfeindlichkeit war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und somit nach dem Ende des Naziregimes nicht vorbei. Im Sommer 1947, also 2 Jahre nach dem Krieg, kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen gegen KZ-Überlebende in Bad Ischl, und zwar im Zuge der sogenannten Milchdemonstration.
Es war so, dass überhaupt im Salzkammergut hat es einige Nebenlager von Mauthausen oder eben von Dachau gegeben. Das KZ Ebensee war überhaupt eines der größten Nebenlager von Mauthausen, und dort sind nach der Befreiung waren tausende jüdische Überlebende, die auch versorgt wurden von der US-Armee und von Hilfsorganisationen. Und Männer und Frauen haben versucht, diese aufzuteilen sozusagen in der Versorgung in der Region. Es sind einige nach Bad Gäusern gekommen, einige nach Bad Ischl. Die Überlebenden wurden eben versorgt, also zum Teil wieder in normalen Lagern, also unter Anführungszeichen, oder halt in bestimmten Orten wie ehemaligen Schulen, Lazaretten und so weiter. Und in Ischl war eben das Hotel, das ehemalige Hotel Goldenes Kreuz, eines dieser Lager. Und natürlich waren die Überlebenden so ein lebendes Mahnmal dafür, was eigentlich vorher passiert ist. Also das hat immer erinnert an die Zeit, was während der NS-Zeit passiert ist. An Verfolgung, Ermordung, Shoah. Das war, natürlich hat das irritiert. Das war nicht so. Und der Antisemitismus, der war ja nicht weg 1945. Das war ja genauso da. Es war vielleicht unterm Deckmäntelchen dann, aber der war natürlich genauso da wie vorher. Und es ist dann, die Ernährungssituation war schwierig nach 1945. Und es ist da so ein Neid entstanden gegen die, die die Verfolgung überlebt haben, und die einheimische Bevölkerung. Da ist so eine Kluft aufgebaut worden, warum die das verdient haben, dass sie zum Beispiel etwas mehr Milch bekommen als andere, oder dass sie Schleichhandel betreiben, wobei die österreichische Wirtschaft nach 1945 nur nach dem Schleichhandelsprinzip funktioniert hat. Also auch die einheimische Bevölkerung war wirklich zum Großteil beteiligt. Und Man hat aber dieses Feindbild gehabt, dieses Antisemitische. Da kann man jetzt sozusagen seinen Frust, seinen Ärger abreagieren, seine Aggressionen irgendwie projizieren auf diese Gruppe. Und es ist dann eben am 20. Juli 1947 zu ganz gewalttätigen antisemitischen Ausschreitungen gekommen in Bad Ischl. Es war zunächst so, dass kommunistische Funktionäre und Funktionärinnen gegen den Entzug von Frischmilch protestiert haben für die Kinder, für die Einheimischen. Und das ist aber dann ausgeartet in einer wirklich gewalttätigen Demonstration gegen die Überlebenden in diesem Hotel Goldenes Kreuz. Und es haben sich ganz viele ehemalige Nazis an dieser Demonstration beteiligt. Und da sind halt dann wirklich auch so Parolen geschrien worden, wie eben schlag die Juden tot, hängt sie auf, Heil Hitler. Und es ist auch so, dass die Polizei bzw. Gendarmerie nicht eingeschritten ist, hat nur gesagt, also sie sollen wieder heimgehen, was natürlich nicht passiert ist. Das hat sie einfach immer weiter aufgebauscht. Und es sind auch wirklich also Steine geschmissen worden ins Hotel. Die haben natürlich Todesangst gehabt da drinnen. Es sind auch Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Und das war ein Jahr nach dem Pogrom in Polen, wo es 40 Tote gegeben hat bei solchen Ausschreitungen gegen ein Lager von Überlebenden. Und das hat natürlich schon ein großes Echo hervorgerufen, internationales. Gleichzeitig auch im Zuge dieses Kalten Krieges, natürlich, es waren Kommunistinnen und Kommunisten beteiligt, da war sehr wohl auch die US-Armee bzw. die US-Militärregierung daran interessiert, dass die zur Rechenschaft gezogen worden sind. Gleichzeitig wurden die ehemaligen Nazis, die da auch gewalttätig waren, nicht zur Rechenschaft gezogen. Also es ist schon so, dass es die Kritik berechtigt war, dass die ehemaligen Nazis milde behandelt worden sind im Vergleich, was aber nicht den Vorwurf des Antisemitismus bei allen Beteiligten natürlich negiert, sondern das ist trotzdem, der war vorhanden. Ja.
Welche Folgen hatten denn diese Auseinandersetzungen?
Die Redelsführer und Führerinnen sind zunächst in der Erstinstanz verurteilt worden zu langjährigen Haftstrafen. Dann hat es natürlich sehr wohl Proteste gegeben, weil das einmalig auch war von der Verurteilung her, solche Proteste. Ich meine, ich glaube, 15 Jahre war zunächst einmal angedacht für den Redelsführer, den Obersten. Man muss dazu sagen, diese Redelsführer, die waren im KZ während der NS-Zeit. Also das waren auch KZ-Überlebende. Und das war natürlich trotzdem in diesem Kontext weit überzogen, also 15 Jahre für antisemitische Ausschreitungen, während ehemalige Nazis eben nicht einmal vor Gericht gestanden sind, war die Verhältnismäßigkeit nicht mehr da. Und da haben natürlich KZ-Verbände protestiert dagegen. Es hat auch die österreichische Bundesregierung gegen dieses Urteil eben vom US-Militärgericht protestiert. Gewerkschaften haben protestiert. Und dann sind diese Haftstrafen wirklich auf ein Minimum reduziert worden. Also die längste Haftstrafe war dann ein Jahr und ich glaube die andere 8 Monate ist reduziert worden. Was unbestreitbar ist, ist, dass es antisemitische Ausschreitungen waren. Also das war nicht so, dass man sagt, die hätten ja gar nicht verurteilt werden sollen, sondern das war einfach eine gewalttätige antisemitische Ausschreitung.
Wie hat sich das jüdische Leben nach 1945 in Ischl weiterentwickelt?
Es war sehr schwierig. Grundsätzlich auch die Sommerfrischler, die da waren, ich meine auch diejenigen, die ja schon lange, jahrzehntelang in Ischl gelebt haben und dann während der NS-Zeit als Jüdinnen und Juden verfolgt worden sind, es sind eigentlich nur mehr wenige zurückgekommen. Erstens war ja alles entzogen, also das ganze Vermögen war weg. Die überlebt haben, es haben ja viele nicht überlebt, die NS-Verfolgung nicht überlebt, die überlebt haben, haben sich sehr wohl sehr gut erinnern können, wie die einheimische Bevölkerung agiert hat in dieser Zeit und auch denunziert hat. Dann war es ja auch so, dass die Personen dann um ihr Eigentum und Vermögen streiten haben müssen im Zuge des von Restitutionsverfahren. Das war gar nicht so einfach. Das ist zum Teil auch, war nicht unbedingt positiv, wie das dann oft ausgegangen ist. Es hat, sagen wir mal, so jüdisches Leben nach 1945 schon gegeben, aber wirklich nur mehr in kleinen Ansätzen und immer natürlich mit dem im Hintergrund, was ist vorher passiert. Also das war nicht mehr so, dass das in der Region ist, hat man natürlich schnell versucht, das alles zuzudecken und zu harmonisieren und halt auch wieder genau auf dieses typische 1950er Jahre Heimatliebe, Kaiser, Franz, Sissi, auf dieses Flair zurückzukommen. Auch Franz Leher wurde dann wieder sehr, also der ist einfach, es wurde immer diese Operettenseligkeit in Ausklammerung der jüdischen sozusagen Verdienste, wenn man es jetzt so plakativ sagt, unter Ausblendung der jüdischen Verdienste dazu, das wurde halt alles wieder propagiert, ja, und man hat halt versucht, das wirklich zu harmonisieren und auszublenden.
Jetzt haben Sie da sehr viele Orte im Salzkammergut sich angesehen, sich damit beschäftigt. Wie ist es Ihnen bei der Recherche ergangen? Wie waren die Reaktionen, auch aus der Bevölkerung? Wie geht man da damit um?
Ganz unterschiedlich, also so wie die Region einfach ist. Sehr vielfältig, sehr widersprüchlich und genauso waren auch die Reaktionen. Also es war von, jetzt hört es endlich auf damit, bis zu, so interessant, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Wo ist das? Ah echt, das war dort an dem Ort und so. Und also wirklich von bis, also von großer Ablehnung bis absolutem Interesse und wirklicher Begeisterung, dass es auch so viele Orte gibt, die historisch interessant sind und auch kontaminiert sind, natürlich in gewisser Weise.
Ich spreche nun auch mit meinem Kollegen in der SN-Wochenendredaktion, Thomas Hödelmoser. Er hat Geschichte studiert und widmet sich seit Jahren immer wieder historischen Themen, gerade auch im Salzkammergut. Zudem lebt er selbst in der Region. Daher frage ich ihn um seine Einschätzung, wie weit Bad Ischl mit der Aufarbeitung der eigenen Geschichte ist.
Ja, es gibt jetzt einen gewissen Beginn, dass man sich einmal auch wirklich kritischer mit eigener Geschichte auseinandersetzt. Da ist sicher ein gutes Beispiel jetzt das geplante neue Stadtmuseum. Das war halt bisher sozusagen ein kleines Gemeindemuseum, wo es in der Hauptsache um den guten alten Kaiser gegangen ist und um die Sissi und um diesen ganzen Sissi- und Franzl-Mythos. Und das ist sozusagen im Zentrum gestanden, dieser Ausstellung. Und das ist ja natürlich auch ein ganz wesentlicher Tourismusfaktor, Franzl und Sissi. Und das war im Museum nicht anders. Und jetzt passiert aber erstmals eine Neugestaltung dieses Museums, und zwar nach wissenschaftlichen Kriterien, und wo man eben auch die weniger schönen Seiten der Ischler Stadtgeschichte sich genauer anschaut. Weil Bad Ischl sieht man immer so als die gute alte Kaiserzeit, aber der Blick darauf, dass hier eigentlich, wie man sagen könnte, die großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts den Ausgang genommen hat, das wird schon eher nicht so thematisiert. In Bad Ischl hat der Kaiser im Juli 1914 das berühmte Manifest an meine Völker unterzeichnet, was ja der Startschuss war für den Ersten Weltkrieg, der wiederum dann den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Also man kann das durchaus so sehen. Hier war ein Ausgangspunkt für das große Desaster im 20. Jahrhundert. Und das ist zumindest eine Seite, die man auch beleuchten muss.
Er sieht aber auch blinde Flecken. Vor allem ein Name ist in Bad Ischl noch sehr prominent und wird völlig unkritisch weiter verehrt.
Es ist trotzdem noch viel zu tun, wenn man jetzt zum Beispiel an Franz Leher denkt. Franz Leher ist sozusagen neben dem Kaiser, neben Franzl und Sissi, das zweite große Aushängeschild. Wir haben in Ischl seit den 1960er Jahren die Operettenfestspiele. Vor etlichen Jahren wurden sie umbenannt zum Leher-Festival. Und es gibt auch noch das alte Leher-Theater in Bad Ischl, also der Name, die Leher-Villa natürlich. Der Name Leher ist omnipräsent in Bad Ischl und war natürlich einer der berühmtesten Operettenkomponisten überhaupt und einer der beliebtesten. Seine Operetten werden ja auf und ab gespielt, insbesondere Lustige Witwe. Also Leher ist eigentlich nicht wegzudenken aus Bad Ischl. Trotzdem, was bisher ein bisschen fehlt, ist die Sicht auf seine Rolle im Nationalsozialismus. Leher war ja nicht nur ein beliebt bei den Nazis sehr beliebter Komponist. Er hatte auch etliche Funktionen im NS-System inne. Er war Angehöriger des Reichskultursenats. Er war Vertreter der ostmäckischen Komponisten im Beirat der Urheberrechtsgesellschaft Dagmar. Er genoss große Popularität unter den Nationalsozialisten bis hin zu Hitler und auch Goebbels bekam Auszeichnungen. Und ich sage, das muss man zumindest erwähnen. Das muss irgendwo auch mal festgehalten werden, auch öffentlich. Das heißt jetzt nicht, dass man alles umbenennen muss. Auch das wird diskutiert, dass man das Lehrtheater umbenennt. Das ist jetzt, darüber kann man diskutieren. Und auch das Lehrfestival muss man jetzt, glaube ich, nicht zwingend umbenennen, aber dass einmal eine Diskussion stattfindet, auch über diese Seiten des Komponisten und dass man nicht immer nur über den Grafen Danilo und seine angebetete Witwe in der gleichnamigen Operette diskutiert. Das, glaube ich, ist überfällig. Also da ist sicher noch einiges zu tun.
Mein Kollege hat sich auch mit der Geschichte seiner eigenen Heimat, der Gemeinde Strobl, befasst und stellt hier sehr klare Forderungen.
Da gibt es auch ein Problem. Und das steht direkt vor der Volksschule. Und das Problem heißt Emil Jannings. Einer der Lieblingsschauspieler von Adolf Hitler hat in etlichen Filmen der NS-Propaganda die sogenannten Herrenmenschen verkörpert. Der hat sich willig arrangiert mit den neuen Machthabern in den 38er Jahren. Er hat für Propagandaminister Goebbels diesen Hetzstreifen um Krüger produziert. Da gibt es ganz berühmte Fotos von Emil Jannings, wie er gemütlich mit Propagandaminister Goebbels auf einem Schifferl über den Wolfgangsee fährt oder wie er mit Goebbels durch St. Wolfgang spaziert. Da braucht man nur googeln, findet man die Bilder. Also der hat sich relativ schön angepasst und ist da brav mitgelaufen und hat sich eingefügt. Und dieser Emil Jannings steht jetzt schon seit Jahrzehnten in Form einer Büste vor der Volksschule, wo jeden Tag hunderte Schüler vorbeigehen. Und das war bisher der Gemeindepolitik, sage ich mal, relativ egal. Es ist jetzt vor kurzem eine Zusatztafel angebracht worden, wo man halt erklärt, dass er sozusagen in der NS-Zeit, was er da gemacht hat, nur ganz kurz angerissen, dass er halt da sozusagen eine Art Mitläufer war. Aber die Büste ist noch immer da. Und ich frage mich schon, was macht er da? Wieso tut man den nicht einfach weg? Es ist nichts einfacher, als einfach den Jannings da entfernen. Der hat da aus meiner Sicht nichts verloren. Es gibt keine großen Verdienste, die er hat um die Gemeinde Strobl. Er steht nur da, weil er halt prominent ist und weil ihn halt viele Deutsche, wahrscheinlich deutsche Urlauber, kennen. Aber das ist eben auch so ein Beispiel von diesem schlampigen Umgang mit der Geschichte. Dass man sagt, naja, das ist ja eh nicht so schlimm gewesen und wieso muss man da immer diese alten Geschichten auskramen und ja, er war ja ein super Schauspieler. Das wird dann immer, wenn man da Kritik übt, ein bisschen so sozusagen verharmlost. Nur die zentrale Frage ist eine andere. Wie gehen wir heute mit unserer Vergangenheit um? Das ist eine Frage, die sich jede Generation aufs Neue stellen muss. Und ich bin der Meinung, also in diesem Fall würde ich sagen, den Jannings brauchen wir hier wirklich nicht. Also eine Lieblingsschauspieler von Adolf Hitler mitten im Schulbezirk sozusagen stehen haben, das halte ich eigentlich für eine Zumutung in unserer Zeit. Und da gibt es eigentlich aus meiner Sicht nur die Lösung, der muss weg. Aber wir haben eben, und da ist ja Strobl nicht die einzige Gemeinde, ein bisschen diesen nonchalanten, gemütlichen, schlottrigen Umgang mit unserer Vergangenheit, wo man sagt, naja, quasi macht es da jetzt nicht so einen Wirbel wegen dem.
Der Journalist und Autor Thomas Neuhold, ich habe zu Beginn schon von ihm und seinem neuen Buch gesprochen, hat sich ebenfalls mit der Geschichte der Region beschäftigt. Und auch bei ihm gibt es persönliche Berührungspunkte.
Also das Salzkammergut ist ja eine ganz spezielle Region. Ich bin am Rande des Salzkammergutes aufgewachsen in der Ebenau und lebe jetzt auch zeitweise in Schörfling am Attersee. Das Faszinierende am Salzkammergut ist, dass es so eine Region der Gegensätze ist. Das hat man weltweit auf so engen Raum fast nirgendwo. Ich kenne nur eine Region, das ist der kleine Süden in Chile, der ähnlich gelagert ist, wo du Seen hast, wo du hohe Berge hast. Das Salzkammergut geht bis auf 3000, also der Dachstein. Das ist der landschaftliche Reiz, das sind die Gegensätze hier. Und das spiegelt sie aber auch in anderen Zusammenhängen in dieser Region. Das Salzkammergut ist bekannt für den Obertourism. Also wir haben Hallstatt, wo es zugeht, dass die Einheimischen schon alle ans Wegziehen denken und gleichzeitig unmittelbar daran anschließend einen der größten zusammenhängenden naturbelassenen Gebirgsstöcke in ganz Österreich, nämlich das Tote Gebirge. Also auch diese Gegensätze sind in der Region spannend und natürlich auch, wenn wir jetzt über das Buch reden, die politischen Gegensätze. Auf der einen Seite war der braune Sumpf der Nazi-Pest im Salzkammergut unglaublich präsent und gleichzeitig war aber das Salzkammergut einer der Zentren des politischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus.
Er hat in seinem Buch viele verschiedene Orte im Salzkammergut beschrieben und diese natürlich auch aufgesucht. Ich will von ihm wissen, auf welche Reaktionen er bei der Recherche gestoßen ist.
Also es war doch lange Zeit so, dass man über die nationalsozialistische Vergangenheit nicht gerne gesprochen hat oder nur sehr wenige darüber gesprochen haben. Das hat mit der politischen Entwicklung in Österreich zu tun. Der antifaschistische Grundkonsens 1945 wurde sehr bald durch einen antikommunistischen Grundkonsens ersetzt im Kalten Krieg. Und der politische Widerstand im Salzkammergut war fast ausschließlich von der Kommunistischen Partei organisiert. Inzwischen hat sich das aber geändert. Das hat auch damit zu tun, dass die Tätergeneration und auch schon die Söhne und Töchter der Tätergeneration oft nicht mehr leben und die Enkelgeneration ist doch wesentlich aufgeschlossener. Für mich war es schon sehr überraschend. Es ist ja nicht das erste Buch zu diesem Thema, das ich schreibe. Ich bin überwiegend auf offene Ohren gestoßen. Die Menschen waren überwiegend sehr, sehr hilfreich, muss man wirklich betonen. Egal, ob das jetzt Gemeindeämter, Bürgermeister oder Anrainer und Anrainerinnen sind. Also ich habe fast kein wirklich negatives Erlebnis gehabt. Das hat eben, wie gesagt, damit zu tun, dass sich die Generationen der Täter und Täterinnen, dass es die nicht mehr gibt.
Abschließend frage ich Neuhold, ob sich sein Blick auf die Region durch diese Auseinandersetzung verändert hat.
Also es gibt natürlich einen Lieblingsort im Salzkammergut für mich. Wir, meine Familie und ich, wir leben ja auch in Schörfling und natürlich ist das unser Lieblingsort. Das ist selbstverständlich. Als Bergsteiger liegen mir natürlich auch die Berge des Salzkammerguts, die Berge meiner Jugend, insbesondere die Osterhorngruppe, sehr am Herzen. Verändert das den Blick auf die Region? Für mich nicht. Die Geschichte von Widerstand, Verfolgung und Befreiung zieht sich ja über ganz Österreich. Ich komme selbst aus einer verfolgten Familie. Ich habe praktisch keine Verwandten, weil die Nationalsozialisten alle ermordet haben. Nein, das verändert den Blick auf die Region nicht. Einzelne Details nimmt man aber bewusster wahr. Und das ist wahrscheinlich auch das Ziel oder eines der Ziele dieses Buchs, dass man ein bisschen den Vorhang zur Seite zieht, dass man sich daran erinnert, dass man hingehen kann, dass man sich daran erinnert und sagt, aha, dort war das. Dort ist die Meister eben allem. Dort hat sich ein Zeuge Jehovas vor der Verfolgung versteckt und hat dann überlebt. Dass man also so Details einfach auch sieht und bewusster wahrnimmt, wenn man mit dem Fahrrad oder wenn man zu Fuß unterwegs ist.
Am Ende noch ein kurzer Exkurs in die Gegenwart. Die Historikerin Susanne Rollinek hat sich auch mit den Entwicklungen des Rechtsextremismus im Salzkammergut beschäftigt. Im Jahr 2023 stellte die oberösterreichische Landesregierung den oberösterreichischen Aktionsplan gegen Extremismus vor. Darin wurde dargelegt, dass die identitäre Bewegung die Corona-Proteste als Rekrutierungsraum für Mitglieder genutzt hat. In Oberösterreich blicken die Verfassungsschützer vor allem nach Steyr-Eck und eben in den Bezirk Vöcklabruck. Im Fokus sind aber auch immer wieder rechte Vorkommnisse um die Gedenkstätte des KZ Mauthausen.
Das war für mich eben auch eine spannende Frage, wie schaut es eigentlich mit dem zeitaktuellen Bezug aus? Und es ist sehr wohl so, dass es einerseits diese schlagenden deutschnationalen Burschenschaften gibt, also egal jetzt, ob es Mittelschulverbindungen sind oder akademische Verbindungen, die sehr wohl als Nachwuchs eben für die sogenannten rechten Recken gelten. Und die gibt es auch in Ischl und in Gmunden und Bad Aussee. Und andererseits gibt es auch starke Vernetzungen in der Region von Rechtsextremen, Neonazis und auch Neofaschistinnen und Faschisten, die da versuchen, also auch diese sogenannten neuen Rechten, versuchen mit Straßenbewegungen, also so Flyer verteilen oder Vernetzung, regionaler Vernetzung auftreten. Gerade bei diesen Corona-Protestbewegungen sind die dann auch in Erscheinung getreten, bis hin eben, wo wirklich auch der Verfassungsschutz dann das als bedrohliches Szenario zum Teil definiert hat, einzelne Gruppen, die sich dann eben auch online, also in bestimmten Aspekten vernetzt haben und durchaus auch als gewaltbereit definiert wurden. Es hat Verhaftungen gegeben, wo auch wirklich Baupläne für den Bau von Rohrbomben es war klar, diese Gruppen, also ein Teil dieser Gruppe ist gewaltbereit und da wurden auch Verhaftungen durchgeführt.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie noch mehr Schattenorte im Salzkammergut lesen und bewandern wollen, finden Sie diese in den genannten Büchern. Und natürlich muss ich auch auf unser Buch hinweisen, Schattenorte in Salzburg, also vom Untersberg bis zu den Spuren der Hexenverfolgungen im Lungau, aber eben auch bereits einige Kapitel zum Salzkammergut, sei es die beiden Villen der KZ-Kommandanten in St. Gilgen oder auch die NS-Mütterheime in Strobel. Wir haben schon mehrere Geschichten zum Salzkammergut erzählt und diese finden Sie auch im Buch zu kaufen im SN-Shop, im Buchhandel Ihres Vertrauens und auch über den Verlag Anton Pustet. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie Schattenorte, die wir uns einmal genauer ansehen sollten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at. Wir freuen uns auf weitere Hinweise, denn wir sammeln gerade für eine weitere Staffel im Herbst. Ein Querverweis, wenn es mal weniger düster sein darf. Unsere Kollegen aus der SN Kulturredaktion haben mit ihrem Salzburger Popcast in der aktuellen Folge über den Song Contest gesprochen, in der Folge davor aber auch über die Popmusik am Land Salzburg. So etwa zu Bands in Pinzgau oder Pongau. Hören Sie doch gerne mal rein. Und ich verabschiede mich einstweilen. Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.